Seit 2001 schenkt uns Albert Jurimann seinen Kommentar aus neutraler Sicht. Ich kenne seine Stimme, wir kennen seine Stimme, wir kennen seine Gedanken, aber wie wohnt eigentlich Albert Jurimann, wie arbeitet er und was tut er so, wenn er nicht gerade den Kommentar aus neutraler Sicht schreibt, spricht und sich Gedanken macht? Er wohnt natürlich in einem Experiment. Er wohnt in Zürich, er wohnt in einem Genossenschaftsprojekt. 1280 Einwohnerinnen und Einwohner, 13 Häuser, 9 Architekten, 2011 Baubeginn. Was ist das Besondere an diesem Wohnprojekt? Es gibt allmende Bereiche, es gibt verrückte Architektur, es gibt viele junge Menschen, es gibt Kinder und es gibt Menschen natürlich, die hier wohnen. Viele nicht nur unter einem Dach, aber in einem Quartier. Und die Genossenschaft sagt, wir sind mehr als Wohnen. Das ist Gemeinschaft, gemeinschaftliches Wohnen. Wie funktioniert das? Das wollen wir rauskriegen. Und Albert Jurimann versucht uns zu beschreiben, was er seit einigen Jahren hier erlebt im Wohnprojekt. Albert, wieso habt ihr euch entschlossen, schon in das zweite Wohnprojekt oder eigentlich ins dritte Wohnprojekt, aber ins zweite Genossenschaftsprojekt zu ziehen? Was war euer Anstoß?
Wir hatten ja mal zwischendurch eine Pause gemacht. Bis 2008 waren wir in einem innovativen, das nannte sich selber innovativen Genossenschaftswohnprojekt in Zürich wohnhaft, von Beginn weg. Zuvor in einem Mehrfamilienhaus mit 3 befreundeten Familien. Und 2008 machten wir eine Pause und bezogen eine 5,5-Zimmer, sozusagen Privatwohnung. Da haben wir gemerkt, da fehlt etwas. Da fehlt der Kontakt, der institutionalisierte Kontakt mit den Mitbewohnenden. War nicht schlecht, also nicht, wir hatten uns nicht zu beklagen, aber es war doch etwas anderes und wir haben uns dann umgesehen nach etwas wiederum Neuem und haben mehr als Wohnen gefunden, das damals gerade am Ende der Planung war und wo die Wohnungen ausgeschrieben wurden. Wir haben uns beworben und sind hier gelandet.
Die Organisationsform ist eine Genossenschaft, das ist wichtig für die Eigentumsverhältnisse. Also euch und denen, die hier wohnen, gehört das im Grunde nicht nur symbolisch. Es ist gemeinschaftlich organisiert und es sind eine ganze Menge Menschen. 1280 ist eigentlich wie ein kleines Dorf und ist eigentlich auch ein Quartier, kann man das so sagen?
Es nennt sich sogar selber Quartier. Normalerweise werden die Wohnbaugenossenschaften, die Einheiten der Wohnbaugenossenschaften, Siedlung genannt. Aber hier ist es eine der größten, die wir hier haben in Zürich und vielleicht sogar schweizweit. Deswegen nennt es sich tatsächlich Quartier, wobei man sich fragen kann, ob man mit 1300 Leuten tatsächlich ein Quartier bildet. Aber es nennt sich so und es ist wirklich eine andere Größenordnung, als wenn man nur ein Haus hat oder vielleicht 3 oder 4. Hier mit 13 Häusern sind wirklich sehr viele unterschiedliche Leute zusammen. Da kommen auch viele Dimensionen zusammen in jeder Beziehung.
Das Besondere daran ist, es ist autofrei. Darüber werden wir noch sprechen. Also ihr dürft kein Auto besitzen, sei denn beruflich natürlich. Es gibt Allmendebereiche, öffentliche Bereiche. Es gibt Belegungsvorschriften. Ihr könntet euch also zu zweit, wohnst du mit deiner Partnerin hier, ihr dürftet euch keine 8- oder 5-Zimmer-Wohnung nehmen. Das sind Bewegungsvorschriften. Es gibt Quartiersgruppen. Und da fangen wir mal doch mal an mit diesen Belegungsvorschriften. Das klingt erstmal streng und erstmal befremdlich, dass ihr euch nicht so viel Zimmer nehmen könnt, wie ihr wollt. Aber was ist die Idee dahinter, dass ihr zum Beispiel nur 3,5 Zimmer haben dürft?
Also das Prinzip ist grundsätzlich das, man hat eine bestimmte Anzahl von Personen pro Wohneinheit und deren maximaler Raumverbrauch darf die Anzahl der Personen plus 1 sein. Wir sind jetzt zu zweit und haben eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Das heißt also, es ist Anzahl Personen plus 1,5 maximal, aber das ist ungefähr der Grundsatz. Nun, warum Wohnen oder der Raumverbrauch ist halt auch ein seltenes Gut. Ist nicht gerade eine seltene Erde, aber es ist doch einigermaßen selten, vor allem in den größeren Städten in der heutigen Zeit. Ist nicht nur in Zürich so, ist auch in München so, in Berlin so, ist in Berlin so. Wir kennen alle die Probleme und Klagen in diesem Bereich. Und da wird gerade der genossenschaftliche Wohnbau natürlich nicht sehen, dass er seinen Mitgliedern eine unbeschränkte Anzahl an Oberfläche, eine unbeschränkte Anzahl an Räumen zur Verfügung stellt. Deswegen gibt es diese Mindestbelegungsvorschriften und zwar bei allen Genossenschaften und zwar schon seit langem.
Ihr wollt Besuch empfangen, ihr habt uns jetzt empfangen. Dafür gibt es ein Gästehaus, ein wunderschönes Gästehaus. Das könnt ihr zu besonderen Konditionen dann anmieten. Das heißt, Besuch könnt ihr empfangen, weil ihr ja kein Gästezimmer haben dürft. Funktioniert das?
Es funktioniert grundsätzlich. Man könnte sich, das meine mindestens ich, noch überlegen, ob man die Vermietungsbedingungen oder die Mietbedingungen für diese Gästezimmer noch drastisch vergünstigt, weil der Austausch muss ja gefördert werden, also einfach grundsätzlich unter den Menschen. Und ich denke, auch im Rahmen der Wohnbaugenossenschaften sollte man dafür sorgen, dass es viel Austausch gibt, viel Besuch von außen, also müsste das eigentlich auch vom Preis her gefördert werden. Nun, wir haben vergünstigte Konditionen, das ist richtig, und es funktioniert natürlich sehr gut. Angebotenen Räume können auch von Externen gemietet werden, wenn gerade keine Nachfrage intern besteht. Und das ist ziemlich gut ausgelastet und trägt sich wirtschaftlich selber, dieser Zweig des Gästehauses.
Es gibt sogenannte Allmendebereiche, Gemeinschaftsbereiche. Das ist ja wie in jeder WG immer das große Problem oder kann zum großen Problem werden, die selbst verwaltet organisiert werden. Und diese Allmenderäume, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen auch nicht wirtschaftlich genutzt werden, nicht kommerziell. Also wenn ihr Yogakurs angeboten, Bewegungskurse, Malkurse, alles Mögliche, diese Allmenderäume sind nicht kommerziell. Ist das so?
Ja, das ist richtig. Wir haben ein bestimmtes Budget, das ist nicht ein besonders großes Budget, das sind etwa 100.000 Franken im Jahr, was für 1.300 Leute nicht besonders viel Geld ist. Aber mit diesem Budget werden kulturelle Aktivitäten und eben unter anderem auch diese Allmendräume bespielt, kulturelle Aktivitäten gefördert und Allmendräume bespielt, die uns zur Verfügung stehen. Das sind zwei größere Veranstaltungsräume mit Küchen und ein Treffpunkt, und dann kommt noch ein Seminarraum dazu, der aber auch von der Geschäftsstelle genutzt wird.
Und diese Dachterrasse sieht ja auch wundervoll aus.
Es gibt eine Dachterrasse, wo eine Sauna obendrauf ist und die man auch sonst nutzen kann. Und dann noch verschiedene kleinere Sachen, Räumlichkeiten für eine Werkstatt, wo man sein eigenes Ding basteln kann, wo man die Geräte zur Verfügung gestellt erhält, also die Infrastrukturen für die Quartiergruppen, die hier tätig sind, das gehört alles zur Allmende. Und ja, das ist natürlich schon eine vernünftige Sache. Eben, das heißt ja auf Englisch die Commons, also der Bereich, der von allen gemeinsam und im gemeinsamen Interesse genutzt wird. Und da versteht es sich von selbst, dass man hier keinen Gewinn erwirtschaften kann.
Ich habe gerade gesehen, wie jemand sein Fahrrad repariert hat. Der ist in eine kleine Werkstatt, wo auch dann Werkzeug zur Verfügung steht. Man kann schreinern, man kann sein Fahrrad reparieren und diese Räume nutzen entgeltlos.
Ja, man braucht einen Zugang zunächst, also einen Schlüssel, den kriegt man eigentlich ohne weitere Probleme. Man muss dann einfach eine kleine Anleitung absolvieren, damit man sich nicht gleich beim ersten Kontakt mit der Fräsmaschine die Finger abschneidet. Also das muss einigermaßen sichergestellt werden, aber ansonsten ist der Zugang tatsächlich frei, ja.
Kommen wir zu den Quartiersgruppen. Das ist ja unendlich. Machen wir mal ein paar Beispiele für Quartiersgruppen, die sich hier selbst organisieren. Also von der Werkstatt haben wir schon besprochen, versorgen. Es gibt sogar einen kleinen Laden, habe ich gesehen, den man 24/7, wenn man Schlüssel hat, sich versorgen kann. Mach mal bitte ein paar Beispiele für schöne Quartiersgruppen, die es hier gibt.
Beginnen wir mal mit dem Laden. Wir hatten einen Moment lang sogar einen richtigen Laden, wie es den auch in anderen Genossenschaften zum Teil gibt. Ich habe selber in einem solchen im vorigen Genossenschaftsprojekt mitgearbeitet. Der hat hier aber nur ein Jahr lang überlebt, weil er ökonomisch einfach nicht tragbar war. Die Zeiten ändern sich und damit auch die Genossenschaftsläden. Jetzt haben wir ein anderes System, das nennt sich Speicher. Da gibt es einen Raum im Kellergeschoss eines Hauses, zudem hat man Zutritte mit einem Schlüssel, und dort drin befinden sich so große Tonnen mit Mehl, Teigwaren, es gibt Salz, Zucker, Wein, Nüsse, also ein ganzes Angebot, eine ganze Palette an Produkten, die biologisch angebaut, biologisch und fair angebaut sind und die man jederzeit beziehen kann, wenn man in diesem Speicher Mitglied ist und seine Beiträge natürlich bezahlt
dann. Den Garten habe ich vergessen. Also deine Partnerin hatte so ein kleines Stück Garten angemietet, da kann man auch selber was pflanzen. Es gibt einen Gemeinschaftsgarten, wo ich, obwohl ich nicht mitarbeite, doch was ernten kann. Und es gibt auch so eine Art Versorger mit Obst und Gemüse aus der Region.
Ja, also die Gemeinschaftsgärten möchte ich eher als Hobby bezeichnen. Das sind so pro Person 5 Quadratmeter und da haben natürlich nicht alle, die theoretisch daran Interesse haben könnten, kriegen so ein Dings. Es ist ein bisschen Glück dabei und eben auf 5 Quadratmetern kann man auch nicht allzu viel anpflanzen. Bei uns ist es jetzt im Moment gerade Rosenkohl, der hoch im Kurs steht, aber das kann auch was anderes sein. Der Gemeinschaftsgarten im Projekt selber, der ist auch nicht besonders groß. Der wird so ein bisschen gepflegt von Freiwilligen und die Ernte, das sind dann so ein paar Beeren. Das ist mehr so eine Art aktives Lustwandeln durch die Beete, wo man vielleicht eine Beere mal pflücken kann, wenn es welche hat, und sonst hat es halt gerade keine. Hingegen das andere, das muss man ein bisschen ernster nehmen, denke ich. Das ist diese Idee von der Stadt-Landwirtschaft, von der direkten Verbindung zwischen Produzentinnen und Bewohnenden, wo also die Gemüsegärtnerinnen im Umland direkt die Genossenschaften oder anderweitige Vertriebsstellen beliefern. In unserem Fall konnte die Quartiergruppe mehr als Gemüse. Exakt, das ist eine beliebte Wortbildung hier, ja. Mehr als Gemüse übrigens ist meiner Ansicht nach noch immer Fleisch, aber das darf ich den anderen nicht erzählen.
Mein lieber Freund.
Auf jeden Fall, die konnten ein Stück Land anmieten von einer ehemaligen Gärtnerei und die bauen jetzt dort selber Gemüse an und bringen das dann mit den Velo-Anhängern hierher in die Genossenschaft und dann gibt es hier Abonnentinnen und Abonnenten, die das abnehmen. Das wird also nicht verkauft, sondern
Velo-Anhänger. Velo ist das Fahrrad. Es gibt auch Lastenräder, habe ich gelesen, weil es ja autofrei ist. Aber zum Transport, ihr habt ja sowieso schon seit Jahrzehnten, seit ich euch kenne, ein Generalabonnement. Ihr könnt also alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ihr habt sowieso kein Auto. Für euch war das keine große Umstellung, aber für die Leute, die hierher gezogen sind und sich verpflichtet haben, auch schriftlich kein Auto zu haben, die müssen ja irgendwo von A nach B kommen und müssen vielleicht auch mal was transportieren. Also Lastenräder stehen auch zur Verfügung. Ich kann schon auch Dinge, die über einen Einkaufskorb hinausgehen, transportieren.
Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich sehen, in einer Stadt ist das Problem mit dem Verkehr relativ gut gelöst von der Infrastruktur her bereits. Zumal wenn man eine Straßenbahn hat, wenn man Busse hat und so weiter, ergänzt durch Taxis oder in unserem Fall durch die Mobility-Autos, also wenn man gerade dringend mal was wirklich mit dem Auto transportieren muss, steht hier ein kleines Angebot an gemeinsam nutzbaren Fahrzeugen zur Verfügung. Mobility ist schweizweit, nicht auf die Siedlung mehr als Wohnen beschränkt. Also das geht schon. Und dann die meisten, oder sagen wir, ein schöner Teil der Bewohnerinnen hier sind wahrscheinlich ähnlich wie wir, irgendwie so halbwegs angefixt von Umweltideen und verzichten schon seit längerer Zeit auf, sagen wir mal, überflüssige Automobil- und Flugreisen. Und dann gibt es auch welche, die eher schweren Herzens sich von ihrem Automobil trennen und es gibt auch welche, die versuchen, ihr Automobil dann doch irgendwo unterzustellen und es zu verheimlichen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist es schon so, wir versuchen hier autofrei zu leben und insgesamt auch dem Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft so nahe wie möglich zu kommen. Das Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft, das ist unter anderem eines der erklärten Ziele der Stadt Zürich auch. Also die Bewohnerinnen und Bewohner sollen nicht mehr Energie als 2000 Watt pro Jahr verbrauchen und Person. Und wenn ich das jetzt genau ausrechnen müsste, wäre ich vollkommen überfragt. Ich gehe davon aus, dass es etwas Gutes und Realistisches ist.
Ich habe gelesen, die Abwärme vom Rechenzentrum wird auch für ein Haus mit benutzt. Nebenan steht eine Kehrichtverbrennungsanlage, also eine Müllverbrennungsanlage und ein Rechenzentrum. Und die Abwärme wird tatsächlich für ein Haus genutzt?
Soviel ich weiß, ich bin ja jetzt hier nicht der Ingenieur und ich bin auch nicht Projektleiter hier, aber soviel ich weiß, werden 12 von 13 Häusern mit dieser Abwärme geheizt. Und eines, nämlich das, in dem wir wohnen, das heizt sich mit anderen Quellen, soviel ich weiß, aus Grundwärmesonden oder so irgendetwas. Also man versucht das hier natürlich schon so vernünftig wie möglich zu lösen. Das Rechenzentrum, Die Computertechnologie frisst ja ziemlich viel Energie und erzeugt dabei viel Wärme und das kann man hier nutzen.
Ich habe ins Klobecken geguckt, da war ganz trübes Wasser und dann habe ich gelesen, aha, das ist Regenwasser, mit dem die Kacke runtergespült wird oder auch was man halt so reinschmeißt in so ein Klo.
Ja, das gibt es bei einigen Häusern, nicht bei allen. Also sie sind ja, da sie eben von verschiedenen Architekten gebaut und entworfen und gebaut wurden.
Preisgekrönte Architekten, habe ich gehört, dass da wirklich auch, kann man sehen, innovatives Bauen und tolle Architektur, also das sind im Grunde die Jünger vom Bauhaus, würde ich mal sagen, vom modernen Bauen. Das ist auch was fürs Auge und was fürs Herz?
Nun, es gibt sicher immer wieder Preise. Es gibt ja unterdessen auch viele Preise, auch viele Architekturpreise. Und da ist unsere Siedlung sicher auch hin und wieder ausgezeichnet worden. Wenn ich mit einem sozusagen ästhetischen Architektenauge durch diese Siedlung laufe, dann entdecke ich jetzt nicht nur die Augenfreuden. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gekommen ist. Es ist gut gebrauchbar, das ist ja eigentlich schon das höchste Kompliment, das man einer Siedlung machen kann. Aber so Extravaganzen oder so entdecke ich hier relativ wenige. Muss ja auch nicht unbedingt sein, man muss das Ganze ja auch finanzieren können. So ja. Als Genossenschaft muss man vor allem in der Startphase auch auf die Finanzen achten.
Ja. Liegt im Auge des Betrachters. Ich finde, da sind schon Extravaganzen dabei, diese bewachsenen Häuser und die offenen, lichtgefluteten Treppenhäuser. Naja, das kann man sich ja alles auf der Seite mehr als Wohnen mal anschauen, wenn man mal einen bildlichen Eindruck haben will. Jetzt mal zu dem schwierigen Punkt. Vielleicht noch ein Beispiel für diese Quartiersgruppen. Kulturgruppe Tanz. Man kann sich treffen zum Kochen. Es gibt ja auch Gemeinschaftsaktionen. Also Gemeinschaft muss man ja durch Rituale organisieren. Das kommt ja nicht von selbst. Das wird also organisiert und mach noch mal bitte ein Beispiel für ein paar Quartiersgruppen, die sich selbst organisieren, die es gibt.
Nun, ja, es gibt mehr oder weniger unendlich viele Quartiergruppen, muss man zuerst sagen, weil grundsätzlich, wenn mehr als vier Personen die gleichen Interessen teilen, können sie bereits eine Quartiergruppe gründen, ja, okay, und dann einen Budgetantrag einreichen bei der Kommission, die das Budget verwaltet. Was haben wir? Die größeren Quartiergruppen sind, davon haben wir schon gesprochen, mehr als Gemüse, das ist sicher eine wichtige Sache, mehr als Werkstatt, die organisiert diese Werkstatt, von der wir bereits gesprochen haben. Wir haben die Quartiergruppe Kultur, das ist relativ vielseitig, weniger rituell, das kommt immer ein bisschen darauf an, wer in dieser Kulturgruppe gerade aktiv ist und welche Kontakte hat. Aber da gibt es schon etwas. Solche Ereignisse im kulturellen Bereich drehen sich in erster Linie um den zentralen, nicht sehr großen, aber den zentralen Gemeinschaftsraum, den Treffpunkt. Dort, der ist auch eingerichtet für Filmprojektionen, für Musikgruppen und so weiter. Haben vielleicht 50, 60, 70 Leute Platz drin, hat eine kleine Bar drin. Dieser Treffpunkt übernimmt natürlich seinem Namen gerecht eine wichtige Funktion.
Hm. Zur Altersstruktur, das lässt sich ja beobachten, dass hier viel im Außenbereich, viele Spielplätze sind, viele Kinder. Es gibt auch eine Schule davor, auch eine preisgekrönte Schule mit einer speziellen Architektur. Also hier ist viel Leben in der Bude. Man sieht viele Kinder, viele Jugendliche. Und es geht ja um Generationenwohnen, wohnen aber auch Ältere hier. Also man kann von einer Durchmischung sprechen, zumindest von einer Altersdurchmischung?
Also ich denke, das ganze Quartier hier ist schon stark geprägt von der Jugend, dadurch, dass eben dieses preisgekrönte Schulhaus in der Nähe ist. Das hat natürlich einen großen Einfluss. Auch die Vergabepolitik bei den Wohnungen richtete sich zum Teil sehr stark an Familien, so dass man dann umgekehrt fast schon wieder Mühe hatte, um ältere oder alleinstehende Leute auch herbeizuziehen, damit die Durchmischung einigermaßen gesichert ist. Unterdessen haben sich die Älteren auch konstituiert, selbstverständlich auch in einer Quartiergruppe, wie es sich gehört. Ü60, glaube ich, heißt die ungefähr. Ja, aber ich meine, die befassen sich zum Teil mit Generationenwohnen. Letztens haben sie ein Pétanque-Turnier organisiert.
Was für ein
Pétanque, Pool oder Pétanque. Also da gibt es schon auch interessante Sachen. Andererseits, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man gerne isst, dann ist dies ein Phänomen, das auch bei Leuten auftritt, die unter 60 Jahre alt sind.
Die essen auch.
Die essen auch, ja. So, also insofern ist es nicht so ganz klar, wie weit sich die Ü60-Quartiergruppe dann von den anderen abgrenzen soll. Aber das muss sich auch noch entwickeln.
Ich habe gesehen, dass da wird jetzt gerade ein Google-Hub vorbereitet, wird also gebacken für ein Ereignis. Du hast gestern Abend eine Planung, da kam eine Mitbewohnerin, die geklingelt hat, wir müssen doch noch was organisieren, ein Treff, und dann habt ihr euch abgesprochen, wer da was zubereitet und wer was macht, das ist dann alles selbst organisiert.
Das ist selbst organisiert und es ist eine Idee, die wir eigentlich schon lange hatten und in Teilen auch realisiert haben. Das ist für das Sonntagscafé. Am Sonntagnachmittag wird der Treffpunkt jeweils von einem Zweier- oder Dreier-Team geöffnet und bespielt mit eigenem Kuchen und Kaffee und so zu relativ günstigen Preisen. Wir könnten es theoretisch auch gratis abgeben, aber das widerspricht eigentlich sowohl unserer Selbstwertschätzung als auch der Praxis der Leute. Also haben wir halt einfach moderate Preise. Das ist eigentlich ein recht gutes Angebot. Und vor allem ursprünglich wollten wir den Treffpunkt ja die ganze Zeit offen halten. Also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Auch ohne Kaffee. Aber das sollte eine Begegnungsstätte sein, die auch die Funktion eines Kaffeehauses hatte. Zeitweise hieß es sogar Kaffeehaus. Aber das hat dann nicht so richtig geklappt, aus den verschiedensten Gründen. Und jetzt sind wir immerhin schon mal beim Sonntagscafé, wo wir jede Woche aufsperren. Und wie gesagt, diese in abwechselnder Besetzung die jeweiligen Produkte bringen. Es gibt auch Leute, die irgendwo ihren eigenen Weinberg haben. Die servieren dann halt eher eine Wurst und ein Glas Wein und einen Schnaps. Und andere jetzt im Januar gibt es sogar ein veganes Sonntagscafé, da auch das gibt es in diesem Quartier. Veganer sind sogar in einer eigenen Quartiergruppe organisiert.
Segregation ist ja ein Thema, gerade in so einer reichen Stadt. Hier gibt es also auch Sozialwohnungen. Da muss ich nicht unbedingt einen Genossenschaftsanteil zeichnen. Das heißt, es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Sozialwohnungen, die günstiger sind in diesem Quartier?
Ja. Wobei, da muss ich etwas weiter ausholen, nämlich die Baugenossenschaften spielen in Zürich auf dem Wohnungsmarkt, aber auch in der städtischen Politik eine relativ große Rolle. Es kommt immer wieder zu Interventionen im Parlament und es kommt auch immer wieder zu entsprechenden Beschlüssen, um diese Wohnbaugenossenschaften zu stärken, damit der Wohnungsmarkt einigermaßen erschwinglich bleibt, auch für normale Leute. Denn die Genossenschaften müssen bekanntlich keinen Gewinn abführen und deswegen können die auch günstigeren Wohnraum anbieten. In Zürich macht das vielleicht ein Viertel des gesamten Baumarktes aus, ist also vergleichbar wie in Wien zum Beispiel, ein ansehnlicher Anteil und deswegen kann man in Zürich auch weiterhin wohnen, im Gegensatz offenbar zu München, zu den Innenstädten und so weiter. Das ist mal das eine. Also die Wohnbaugenossenschaften und die Stadt arbeiten relativ eng zusammen. Und das heißt unter anderem aber auch, dass die Stadt den Wohnbaugenossenschaften Auflagen machen kann, nämlich dass sie eben zum Teil vergünstigte Sozialwohnungen anbieten müssen, welche die Stadt nicht selber betreibt. Das hat die Stadt zum Teil selber auch, aber sie geht auch in die Wohnbaugenossenschaften. Und dann werden dort zum Beispiel Flüchtlinge, Migrationsfamilien einquartiert oder sozial schwächere Familien. Und die hat es hier jetzt logischerweise auch. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache.
Das Quartier, von dem wir sprechen, heißt Hunziker Areal. Da kann man das auch finden im Netz, Hunziker Areal. Da ist alles nochmal nachzulesen. Da gibt es virtuelle Führungen und man kann sich die Häuser anschauen. Mal zu dem Teil, der anstrengend werden kann, nämlich der Selbstverwaltung. Das ist hier immer schön behauptet, schön gesagt, Beteiligung, Selbstverwaltung. Aber jeder, der vielleicht mal in der WG oder in der Gemeinschaft war, gelebt hat oder gearbeitet hat, weiß, wie schwierig das ist. Das ist eben, gilt ja hier auch als Experiment. Selbstverwaltung kann anstrengend sein. Es gibt ja die Genossenschaft und in der Genossenschaft gibt es, wie vorgeschrieben, natürlich einen Vorstand, eine Geschäftsleitung, die professionell verwalten. Das ist ja ein Riesending bei fast 1300 Einwohnerinnen und Einwohner, aber es gibt auch eine Alimentkommission. Ich stelle mir das vor, wie so ein kleiner Gemeinderat bei so vielen Leuten. Eine Alimentkommission, 5 Leute werden gewählt in der Generalversammlung und die machen im Grunde die interne Kommunikation, die interne Organisation, verwalten die Alimenträume und sind wie so ein kleines ehrenamtliches Parlament oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht mit einem kleinen Parlament. Die interne Kommunikation ist natürlich auch Aufgabe der offiziellen Organe, das versteht sich von selber, und die arbeiten dementsprechend auch zusammen, also vielleicht weniger mit dem Vorstand der Genossenschaft, welcher ja das Parlament dann wäre, sozusagen dieser Genossenschaft, als vielmehr mit der Geschäftsleitung als exekutives Organ der Genossenschaft. Die müssen da schon einigermaßen vernünftig zusammenarbeiten. Es gibt auch eine Beauftragte für Partizipation, die von der Genossenschaft angestellt wird und sozusagen das Scharnier bildet zwischen Geschäftsleitung und dieser Alment-Kommission. Die Alment-Kommission hat in erster Linie die Aufgabe, die Arbeiten der verschiedensten Quartiergruppen, wie gesagt, es gibt, ich weiß nicht, ungefähr 30 oder 40 davon, die viele sind auch nicht aktiv oder nicht immer aktiv. Die Alment-Kommission muss deren Aktivitäten koordinieren und hat vor allem die Budgethoheit. Das heißt, wenn eine dieser Quartiergruppen irgendein Projekt realisieren will, dann kann sie einen Antrag an die Alment-Kommission sprechen, die behandelt den Antrag, prüft ihn und spricht das Geld, sofern es vorhanden ist. Aber in der Regel ist das schon vorhanden. Das sind ja nicht so Mega-Projekte. Aber so ungefähr läuft das, also Koordination, schon auch Information, aber vor allem Koordination und Prüfung der Anträge der Quartiergruppen und Förderung dieser entsprechenden Aktivitäten. Zum Teil sind sie auch gehalten einzugreifen, wenn irgendwo, sagen wir, entweder ein Konflikt entsteht oder wenn irgendwo ein Bereich besteht, das gehört auch zu ihrer Aufgabe, wo man findet, doch, da müsste jetzt eigentlich etwas mehr laufen, da läuft zu wenig oder da läuft oder etwas
Missbrauch.
Schief.
Ich kann mir vorstellen, weil Gemeinschaftseigentum ist so eine Sache, das versteht jeder anders. Alment ist ja eine Commons ist ja eine schöne Sache. Selbstverständlichkeit, dass gemeinschaftlich das benutzt wird, aber auch gepflegt, verwaltet und mit Respekt und Wertschätzung auch das behandelt wird. Ist da nicht auch eine Menge Konfliktpotenzial, weil es unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was Almende, was Gemeinschaftseigentum ist?
Es gibt Konflikte, das ist selbstverständlich. Ich würde nicht von Missbrauch sprechen, aber von Konflikten auf jeden Fall, weil wenn zwei Quartiergruppen sich zum Beispiel um das gleiche Atelier streiten, in dem beide malen wollen, dann ist die Auseinandersetzung programmiert. Das ist auf jeden Fall so. Und hier
Missbrauch meine ich, wenn jemand kommerziell nutzt, dann irgendwie Kurs anbietet und Geld dafür nimmt?
Ist auch schon vorgekommen, aber das ist nicht von langer Dauer. Grundsätzlich sind die Spielregeln, denke ich, schon allen klar und werden grundsätzlich auch eingehalten. Wo wir vielleicht eher Probleme haben, das ist mit den Jugendlichen, welche zum Teil halt einfach dem Alter entsprechend handeln.
Die sind Jugendliche, ne?
So wie es die Erwachsenen auch früher waren, das ist ganz klar. Und die fügen sich dann da nicht einfach ohne Widerrede oder Gegenrede in diese Konzepte ein, und umgekehrt sind sie auch nicht so einfach institutionell zu fassen, indem man denen sagt, ja, schaut, da habt ihr eine eigene Quartiergruppe, schaut, da habt ihr ein eigenes Lokal. Das ist mehr in der Regel gar nicht in ihrer Bedürfnis, aber egal. Also das kann ein Problem sein. Das größte Problem aber, also mindestens nach meiner Ansicht, ist es, dass sehr viele Leute auf diesem Quartier, in diesem Quartier, in diesen Wohnungen einfach nur wohnen, dass sie gar keine Interessen haben, die über das hinausgeht, was Wohnen ist. Also für die meisten ist mehr als Wohnen gar nicht mehr, sondern es reicht schon Wohnen. Das ist auch legitim, da kann man sich nicht beschweren darüber, aber es wäre schön, wenn ein größerer Anteil der Bewohnenden hier sich auf die eine oder andere Art auch einmischen würde oder etwas auslösen in ihrem Bereich, wo sie Interessen haben oder wo sie etwas lernen möchten.
Ein kleines Ding, was ich gesehen habe, an den Briefkästen kleben zugleich so kleine Icons. Da ist ein Google-Hupf abgebildet, eine Nudelmaschine, ein Raclette, alles Mögliche, ein Mixer, so. Dachte ich, was ist denn das? Sind das für kleine an den Briefkästen? Und dann habe ich gelernt, aha, man kann Dinge zur Verfügung stellen. Wenn ich zum Beispiel eine Google-Hupf-Form habe oder ein Raclette oder Fondue-Topf oder was die anderen nicht haben, kann ich das verborgen oder zur Verfügung stellen?
Ja, das ist eine Initiative, die, glaube ich, schon deutlich älter ist als mehr als Wohnen. Die Leute, die ein Sensorium dafür haben, die kleben diese Icons auf ihre Briefkästen. In der Zwischenzeit hat es sich aber herausgestellt, dass effizienter als diese Icons eigentlich ist, wenn man im Haus zum Beispiel oder in der ganzen Siedlung, aber eine ganze Siedlung ist vielleicht schon zu groß dafür. Aber im Haus geht das meistens, wenn man dort eine WhatsApp-Gruppe gründet oder sonst eine Form der sozialen Medien, was auch immer so. Und dann formuliert man die entsprechenden Bedürfnisse ganz einfach und dann kommen die Antworten. Also die klassische Message, die klassische Nachricht ist dann die: Hallo Leute, hat mir jemand vielleicht ein Ei? Und dann antworten sofort 10 Leute.
Schon hast du 10 Eier, klar. Ja. Gemeinschaft und Beteiligung und Nachbarschaft ist ja auch Arbeit und Ritual. Also ich muss schon auch was dafür tun und muss diese Rituale organisieren. Das ist auch manchmal schwer und anstrengend, oder?
Nun, das ist eine schöne Frage, wie übrigens alle anderen zuvor auch. Das waren sehr schöne Fragen. Vielen Dank dafür. Nun ja, Ritual, ich weiß nicht. Im Grunde genommen geht diese ganze Selbstorganisation ja auf ein Bild zurück oder auf eine Vorstellung, die man hat oder die mindestens ich oder die wir seit längerer Zeit haben vom Zusammenleben, nämlich dass man eben in eine gewisse Interaktion tritt mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt. Das können ganz unterschiedliche Leute sein. Manchmal ist es gut, wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammenlebt, damit man nicht in einer Blase wohnt oder auch andere Perspektiven kennenlernt. Umgekehrt ist es manchmal auch gut, wenn man mit Leuten zusammen wohnt, mit denen man gewisse Einschätzungen teilt, mit denen man Interessen teilt und mit denen zusammen man etwas unternehmen kann. So etwas, eine sehr, sehr diffuse Vorstellung in die Richtung hat uns immer wieder in Wohnprojekte getrieben, um dort diesem Bedürfnis ein bisschen nachleben zu können. Und ist das mit Arbeit verbunden? Ist das mit Ritualen verbunden? Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob es hierfür die richtigen Rituale, die richtige Arbeit gibt. Es hängt sehr stark davon ab, wie die Leute sind, die da sind. Und den Wundermechanismus, der nämlich jener wäre, der die Leute öffnet, so öffnet, dass sie ihre Interessen eben auch anbieten oder versuchen, für ihre Interessen andere Leute zu mobilisieren, damit man, ich weiß auch nicht was, ein Rennen veranstaltet oder was auch immer.
Ich habe hier so ein Wunder, guck mal, das ist eine Büchse. Ja. Das ist die Büchse, das ist die Pandora-Büchse, der Gemeinschaft. Ja, ja. Ja, der Gemeinschaft. Abschließend noch, es braucht ja politische Rahmenbedingungen. Da geht es ja um Stadtplanung, da geht es ja um grundsätzlich politische Entscheidungen. Allein schon, wenn man so Stellplatzverordnung hat in diesem Quartier, müsste man ja normalerweise unendlich viele Parkplätze für Pkw vorhalten. Das wird ja außer Kraft gesetzt und so eine Dinge. Brauchen ja politische Rahmenbedingungen. Ist das auch eine Voraussetzung, dass das Kommunalpolitik auch möchte, dass es auch die Regelung, die gesetzlichen Regelungen für diese Form des Miteinanderwohnens möglich macht?
Ich habe erwähnt, dass in Zürich ungefähr ein Viertel des Wohnungsmarktes von Wohnbaugenossenschaften bestritten wird, oder die stellen ungefähr ein Viertel des Wohnungsangebotes zur Verfügung. Das ist natürlich nicht möglich ohne die politischen Rahmenbedingungen, das ist ganz klar. Man muss es vielleicht nicht allzu dramatisch auffassen, also sagen wir für Erfurt jetzt mal gedacht, man muss nicht zuerst ein ganzes Regelwerk an Umfeldbedingungen herstellen, um mit so etwas zu beginnen. Ich denke, man muss, wenn man in den Wohnungsbaugenossenschaftenmarkt einsteigen wollte, müsste man einfach mit einem Projekt beginnen und vielleicht sich darum bemühen, dass die Stadt einigermaßen wohlwollend der Sache gegenübersteht. Wenn das dann der Fall ist, dann gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Maßnahmen. Es gibt die Möglichkeit vergünstigter Kredite. Es gibt eine sehr häufige Maßnahme von Seiten der Stadt, dass sie nämlich das Land zur Verfügung stellt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie das Land überhaupt hat. Es gibt ja auch Kommunen, die ihr Land verkauft haben oder die gar nie welches erworben haben, was weiß ich. Aber in Zürich stellt die Stadt häufig Bauland zur Verfügung mit 100-jährigen Baurechtsverträgen. Damit kann man natürlich die Wohnbautätigkeit der Genossenschaften schon sehr ordentlich fördern. Eine weitere Voraussetzung ist eine gewisse politische Grundstimmung, die ich jetzt hier mal sozialdemokratisch nennen möchte. weil es tatsächlich in den großen Städten, mindestens in der Schweiz, überall sozialdemokratische Regierungen hat, welche dieser Idee gegenüber offen sind. Und in den Genossenschaften sind die Führungsspitzen auch mehrheitlich sozialdemokratisch ausgerichtet mit den eigenen Kursen und Kommunikationsmechanismen. Also da ist schon auch sehr viel Fachwissen vorhanden. Man kann ja nicht einfach so eine derart breite Bewegung aus dem Boden stampfen. Das ist über die Jahre gewachsen und da ist sehr viel Fachwissen vorhanden. Also da dieser ganze Komplex, der ist schon sehr förderlich. Der hat es wirklich der Entstehung von solchen Genossenschaften wie der hier, der mehr als Wohnen, viel leichter gemacht als an anderen Orten. Und ich würde empfehlen, gerade in Erfurt, dass man damit, wenn man nicht schon begonnen hat, dass man das auf jeden Fall intensiviert und das, und vielleicht das Wissen auch dort holt, wo es ist oder sich aneignet in der Praxis, was weiß ich.
Hunziker Areal, ein Projekt der Zukunft, ein Experimentierfeld, weil es auch dokumentiert wird. Wir haben jetzt eine kleine individuelle Dokumentation gemacht, Hunziker Areal, mehr als Wohnen, genossenschaftliches Wohnen mit ungefähr 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern, 13 Häuser, 9 Architekten. Seit 2014 wird es bewohnt von Albert Jörrimann. Baubeginn war 2011 und wer das nachlesen will, kann das auf der Seite vom Hunziker Areal mehr als Wohnen, lässt sich das alles anschauen. Albert, ich danke dir für diese Einblicke, für diese Home Story.
Ich danke für die schönen Fragen.
Tschüss.